Matthias Binswanger, Sie sind Ökonom, Sie haben verschiedentlich Bücher geschrieben zum Thema Wettbewerb. Sie haben sich auch mit der Frage auseinandergesetzt, inwiefern das Wirtschaft eigentlich zum Glück beitragen kann. Nun, wenn wir die Zeitungen lesen in diesen Tagen, Matthias Binswanger, haben wir das Gefühl, ein Ding regiert tatsächlich die Welt. Es ist nicht das Glück, es ist nicht mal der Wettbewerb, sondern es ist schlicht und ergreifend das Geld. Ist es so, Matthias Binswanger, dass das Geld die Welt regiert?
Zu einem großen Teil regiert sicher das Geld heute die Welt, weil das Geld ist dominierend in der Wirtschaft und die Wirtschaft ist wiederum bedeutend für die Welt. Und das liegt daran, dass ja auch die wesentlichen Ziele für die Unternehmen sind in Geld ausgedrückt. Es geht um Gewinnmaximierung, also möglichst viel Geld zu verdienen. Auf der anderen Seite geht es um das Wirtschaftswachstum. Wir wollen ein möglichst hohes Wirtschaftswachstum haben. Das ist dann auch wieder ausgedrückt in Geld. Also tatsächlich spielt das heute eine ganz große Rolle in der Wirtschaft.
Es spielt aber auch eine große Rolle in unserem Leben. Wir schauen uns im Moment an, wie die Welt von einer Währungskrise in eine Bankenkrise und in eine Staatsschuldenkrise hineinschlittert. Matthias Binswanger, für Sie als Ökonom, sind das alles Prozesse, die heute wirklich durch und durch rational erklärbar sind?
Nein, ich glaube von dieser Idee, dass die ganze Wirtschaft dominiert wird von Rationalität und von rational handelnden Individuen, sogenannte homines economici, das ist, glaube ich, der korrekte lateinische Plural. Ich glaube, von dieser Idee müssen wir uns wirklich verabschieden. Es ist sehr viel Irrationalität auch drin in der Wirtschaft, nicht nur auf den Finanzmärkten, auch in anderen Bereichen. Das hat aber eine ganz große Konsequenz, diese Irrationalität, weil nur wenn wir davon ausgehen, dass Menschen sich eben grundsätzlich rational verhalten, dann gilt diese große Idee, dass eigentlich, wenn man die Wirtschaft sich selbst überlässt, wenn man sie dem Markt überlässt, dass diese Wirtschaft dann automatisch auch dafür sorgt, dass das bestmögliche Ergebnis für alle dabei herauskommt. Also diese Idee der unsichtbaren Hand. Jeder Einzelne kann sich egoistisch verhalten, nur auf den eigenen Vorteil schauen. Und dann sorgt aber eben dieser Markt zusammen mit dem Marktwettbewerb dafür, dass trotzdem das bestmögliche Ergebnis für alle dabei herauskommt. Und wenn jetzt Menschen aber nicht rational handeln, zum Teil irrational, dann gilt das natürlich nur noch eingeschränkt. Und dann ist auf der anderen Seite auch wieder gerechtfertigt, dass man diesem Markt gewisse Rahmenbedingungen setzt.
Wo sehen Sie denn Anzeichen von Irrationalität, Matthias Binswanger?
Ja, ganz berühmt ist diese Irrationalität natürlich auf den Finanzmärkten und dort insbesondere an der Börse. Dort spricht man von sogenannten spekulativen Blasen, was wir ja in letzter Zeit auch häufig beobachten konnten, dass man eben Aktien nicht mehr kauft aus irgendwelchen unmittelbar rationalen Gründen, die in Zusammenhang stehen mit der Wirtschaft selbst, also weil man erwartet, dass ein bestimmtes Unternehmen ein erfolgreiches Produkt hat und dass das jetzt hohen Gewinn machen wird in Zukunft. Das wäre noch ein rationaler Grund, eine Aktie zu kaufen. Man beginnt einfach eine Aktie oder kauft Aktien, weil man das Gefühl hat, die werden jetzt immer weiter steigen, vollkommen losgelöst von der realen Wirtschaft, weil man glaubt, man findet jemand anders, der einem diese Aktie zu einem noch höheren Preis abkauft. Und der andere, der kauft sie, weil er wiederum das Gefühl hat, es gibt nochmals jemand anderen, der es nochmals zu einem höheren Preis abkauft. Und so geht das dann immer weiter. Nicht? Das wird weitergegeben wie eine heiße Kartoffel, bis es dann irgendwann zu einem Umschwung kommt. Und dann platzt dann eben die spekulative Blase. Das Problem ist nur, man weiß nie genau wann. Und das ist nun so ein typisches Phänomen von Irrationalität, die sich aber kurzfristig natürlich sehr gut bezahlt machen kann für diejenigen, die rechtzeitig ausgestiegen sind und investiert haben.
Das erinnert mich ein bisschen an das Leiternspiel, wo man immer weiter raufkommt, bis man eben plötzlich würfelt und wieder runterrutschen muss. Und dafür, dass man runterrutscht, genügt ja oft ein kleines Gerücht, das sich an der Börse breit macht, und schon geraten die Händlerinnen und Händler dann in Panik.
Ja, das ist so. Man weiß eben nie genau, wann die Börse umschlägt. Das Phänomen ist alt und auch Menschen, die sehr rational sind, sind nicht immun gegen ein solches Verhalten. Das sieht man zum Beispiel bei Isaac Newton, der ja bekannt ist als der Vater der modernen Physik oder der, wenn man so will, der mechanischen Physik vor der Quantenphysik. Und der war selber auch ein Investor an der Börse, damals in London im 18. Jahrhundert. Und da gab es auch schon eine berühmte spekulative Blase, die sogenannte South Sea Bubble, also Südseeblase. Und da hat er sich auch daran beteiligt.
Da ging es um Investitionen in den Kolonien.
Richtig, ja. Da ging es vor allem darum, dass man große Erwartungen geschürt hat über die Möglichkeiten für Investitionen in diesen Kolonien, was die spekulativen Fantasien beflügelt hat der Menschen damals, unter anderem eben auch von Isaac Newton. Dann hat er investiert, die Börsenkurse sind weiter gestiegen, hat sehr viel Geld verdient damit, hat verkauft und dann sind die Börsenkurse aber immer weiter gestiegen. Dann hat er das Gefühl gehabt, ja, jetzt sei er zu früh ausgestiegen, also hat er nochmal investiert und kurz darauf sind die Börsenkurse zusammengebrochen, er hat sein Vermögen verloren. Also selbst ein so intelligenter und als rational geltender Mensch wie Isaac Newton war hier dieser Irrationalität ausgesetzt und das ist eben typisch, nicht? Es gibt Zeiten, wo fast die gesamte Gesellschaft von solchen irrationalen Ideen dann erfasst wird.
Und dieses Gefühl haben wir zurzeit ja als Normalbürgerinnen und Bürger doch relativ stark, wenn wir sehen, was sich an den Finanzmärkten, in den Diskussionsräumen, in den Verhandlungsräumen, auch in Brüssel so tut, wenn man von Hebelwirkungen eines Rettungsfallschirms spricht, zum Beispiel. Matthias Binswanger, Sie haben es gesagt, es hat viel Irrationalität drin in diesem System. Wir werden uns in dieser Sendung entlang von 7 Thesen mal versuchen zu fragen, was braucht denn eigentlich dieser Kapitalismus, der in sich einen irrationalen Kern hat, was braucht der, damit er auf gute Wege kommt? Und vielleicht als erste These, die ich da mal formuliert habe, und ich glaube, das ist eine generelle These, ein Wirtschaftssystem braucht Vertrauen und im Moment ist dieser Kapitalismus daran, ein Stück des Vertrauensbonus, den er hatte während vielen, vielen Jahren, zu verlieren und zwar nicht nur bei den Investoren, sondern auch bei den Bürgerinnen und Bürgern.
Ja, das ist tatsächlich der Fall und das hängt natürlich auch mit der Geschichte zusammen der ganzen Wirtschaft. Nicht ursprünglich waren Wirtschaften relativ lokal orientiert. Da war das Vertrauen ganz zentral. Da hatte man mit Menschen zu tun, die man auch im Alltag traf, denen man von Angesicht zu Angesicht gegenüberstand. Und da war natürlich dieses Vertrauen unmittelbar wichtig. Jetzt leben wir aber heute zunehmend in einer globalisierten Wirtschaft. Wir kaufen Produkte, von denen wir nicht mehr wissen, wer die produziert hat. Wir verkaufen umgekehrt wieder an einen riesigen globalen Markt. Das ist sehr, sehr anonym geworden. Und jetzt muss man sozusagen künstlich dieses Vertrauen wiederherstellen auf diesen Märkten. Und das ist gar nicht so einfach, weil es ständig dann erschüttert wird durch eben solche Finanzkrisen, wie wir eine im Moment hatten. Und dann auch diese ganze Euro-Krise.
Und die das wir noch Problem, haben.
Die wir nach wie vor haben, ja. Und das Problem ist ein bisschen für den Einzelnen nicht, er ist dem einfach ausgeliefert sozusagen. Er kann da gar nichts machen, er kann nur zuschauen, wie da bestimmte Dinge geschehen, plötzlich irgendwelche Preise zusammenbrechen an der Börse, dann aber plötzlich Währungen, die an Wert verlieren. Und das Ganze ist irgendwie gar nicht mehr transparent und nachvollziehbar und dann werden einem da Erklärungen präsentiert mit hochtrabenden Worten, mit denen man auch nichts wirklich anfangen kann. Und das führt natürlich dann letztlich schon etwas in einen Vertrauensverlust, weil das Versprechen war ja immer das eigentlich, ja, nicht das Ganze oder dieser ganze Finanzsektor, der dient eigentlich dazu, dass die reale Wirtschaft noch besser funktioniert. Nicht, dass das Geld dort investiert ist, wo es die höchste Rendite bringt, wo es also den meisten Nutzen stiftet, dann auch in der Realwirtschaft. Und diese Idee, die ist natürlich grundlegend erschüttert. Davon kann man heute nicht mehr ausgehen. Es ist vielmehr eigentlich umgekehrt heute, nicht? Der Finanzsektor gibt mehr oder weniger die Bedingungen vor, dominiert die Wirtschaft. Und die Realwirtschaft, die muss dann irgendwie schauen, dass sie noch Schritt hält mit diesem ganzen Finanzsektor, der dann auch eben von Zeit zu Zeit wieder in Krisen gerät und die Realwirtschaft auch mitzieht. Nicht? Und diejenigen, die jetzt natürlich nur in der Realwirtschaft tätig sind, ganz normal arbeiten, produzieren, die sind dem sozusagen ausgeliefert. Und das sorgt für einen gewissen Vertrauensverlust auch.
Würden Sie denn sagen, Matthias Binswanger, aus der Sicht des Ökonomen, damit Vertrauen entsteht in eine Wirtschaft, braucht es auch ein Stück weit einen Zugriff auf diese Wirtschaft? Wirtschaft darf nicht allzu abstrakt sein, darf nicht auch nicht allzu volatil sein. Wirtschaft braucht Konkretes, Wirtschaft braucht reale Werte, die sichtbar sind und auf die man sich berufen kann.
Ja, das muss alles irgendwie auch greifbar sein für den Einzelnen. Und gerade wenn wir jetzt einmal die Geschichte anschauen des Finanzsektors, des Bankensektors, dann stellt man natürlich fest, das ist alles ein sehr altes Thema. Nicht? Das ist über hunderte Jahre schon eigentlich so, dass seit es Banken gibt, moderne Banken mit auch dieser Möglichkeit der Geldschöpfung über die Vergabe von Kredite. Seitdem gibt es von Zeit zu Zeit immer diese Tendenz, dieser Banken zu überborden. Das heißt, zu viele Kredite zu vergeben, eigentlich das Risiko zu vernachlässigen, indem man eben Kredite vergibt, auch an nicht kreditwürdige Kunden, wie das jetzt zum Beispiel der Fall war bei der jüngsten Finanzkrise in den USA. Wo man eben auch an Haushalte Hypothekarkredite vergeben hat, die nicht in der Lage waren, ganz offensichtlich die zurückzubezahlen. Aber kurzfristig hat sich diese Übertreibung gelohnt im Finanzsektor, weil kurzfristig hat man damit sehr viel Geld verdient. Und diese Tendenz, die besteht eigentlich seit es Banken gibt. Und aus diesem Grund werden vom Staat dann immer auch wieder Maßnahmen festgelegt, um diesen Bankensektor zu regulieren, zu überwachen, insbesondere eben nach größeren Finanzkrisen, zum Beispiel 1929, nach dem Börsencrash hat man ihn stark reguliert in den USA, den ganzen Finanzsektor. Dann hat man mit der Zeit das aber wieder vergessen. Es ist relativ kurzfristig das Gedächtnis der Wirtschaft und wenn dann 10, 20 Jahren keine Krise ist, dann hat man das Gefühl, ja, jetzt muss man wieder deregulieren, man kann da nicht einschränken, die müssen weitere Gewinnmöglichkeiten haben. Das hat man dann in den 80er, 90er Jahren wieder gemacht, gerade unter den Regierungen Reagan in den USA oder Thatcher in England. Und jetzt in jüngster Zeit haben wir dann sozusagen die Quittung wieder serviert bekommen. Es hat sich das wiederholt, wie immer in der Geschichte, wenn der Finanzsektor dann eben vollständig unreguliert ist, dann überbordet er wieder. Und im Moment überlegt man sich jetzt wieder, wie man diesen Finanzsektor neu regulieren kann, wie man ihn wieder überwachen kann und über Eigenkapitalquoten und so weiter. Also das ist ein altes Thema, das einige hundert Jahre alt ist und sich ständig wiederholt.
Diesem Zyklus sind wir da drin. Sie haben es gesagt, Matthias Binswanger, man versucht jetzt wieder Banken zu regulieren, indem man zum Beispiel eben die Eigenkapitalvorschriften erhöht, indem man sogar heute in Finanzkreisen über eine Tobin-Tax spricht, also über eine Steuer auf Finanztransaktionen. Das war ja lange Zeit ein rotes Tuch für die Finanzwirtschaft, würde sehr viel Geld in die Kassen der Staaten bringen. Sind das geeignete Maßnahmen, um so etwas wie Vertrauen wiederherzustellen?
Ja, das Problem ist hier ein bisschen, dass auch viele dieser Maßnahmen relativ wenig transparent sind. Wenn wir zum Beispiel diese Eigenkapitalquoten nehmen, dann ist das zunächst mal eine vernünftige Idee. Banken sollen zum Teil ihre Aktiven, die eben riskant sind, und die Aktiven einer Bank, das sind vor allem Kredite, die sie vergibt, die sollen zum Teil gedeckt sein durch Eigenmittel, also durch Eigenkapital. Wenn man das so formulieren würde, dann wäre das relativ transparent und nachvollziehbar. So ist es aber nicht formuliert, sondern es geht hier um risikogewichtete Aktiven. Das heißt, je nachdem, an wen ein Kredit vergeben wird, ob der riskanter ist oder weniger riskant, wird da ein bestimmtes Gewicht dem gegeben. Dann halten Banken natürlich auch noch irgendwelche Aktien, Obligationen und andere Wertpapiere. Da wird dann auch gewichtet nach Risiko. Wie aber diese Gewichtung erfolgt, das ist eben weitgehend intransparent. Nicht jede Bank hat ihre eigenen Modelle. Das heißt, diese so berechneten Kapitalquoten, das wissen wir gar nicht, was da genau dahinter steckt. Und das hat sich gezeigt vor einigen Wochen, zum Beispiel bei der UBS. Wenn wir da einfach diese Kapitalquote anschauen, dann sieht das sehr gut aus im Moment, also relativ sicher. Dann hat aber ein Händler der UBS in London gewaltige Summen zum Verschwinden gebracht, also ein riesiger Verlust für die UBS. Dieses Risiko ist aber gar nicht erfasst. Das ist ein Risiko, das sich nicht quantifizieren lässt, dass sich eben Mitarbeiter nicht korrekt verhalten. Und damit wurde diese Eigenkapitalquote der UBS zu einem schlechten Scherz. Also wenn eben solche Maßnahmen ergriffen werden, dann sollten das Maßnahmen sein, die auch transparent sind und nachvollziehbar. Und das ist im Moment großenteils nicht der Fall.
Das Bedauernswerte an diesen schlechten Scherzen, wie Sie das nennen, Matthias Binswanger, ist ja, dass irgendwann einmal irgendjemand die Zeche für diese schlechten Scherze bezahlen muss. Für die Subprime-Krise in den USA haben letztlich ein teilweise zumindest die Steuerzahler hinhalten müssen. Zumindest über weite Strecken wurden auch Sparguthaben vernichtet. Ganze Länder, wie zum Beispiel Irland, wurden in eine kapitale Krise gestürzt. Meine zweite These ist, diese ganze Krisensituation, Matthias Binswanger, führt dazu, dass eigentlich der zentrale gesellschaftliche Korpus, der eigentlich die westlichen Gesellschaften ausmacht, nämlich der Mittelstand, um seine Existenz fürchten muss. Der Mittelstand, der eigentlich immer von diesem Versprechen gelebt hat, es wird besser gehen, es wird weitergehen, ich werde mir noch mehr leisten können. Dieser Mittelstand sieht nun plötzlich seine Erwartungen an die Zukunft ein Stück weit nicht mehr als erfüllt an.
Ich glaube nicht, dass dieser Glaube jetzt an dieses Heilsversprechen sozusagen der Wirtschaft, dass man in Zukunft immer noch mehr hat durch Wirtschaftswachstum, dass es dann noch besser geht und man sich noch mehr leisten kann in Zukunft, dass die grundsätzlich erschüttert wurde, weil sie natürlich auch sehr, sehr stark aufrechterhalten wird. Nach wie vor, wenn wir schauen in der Wirtschaftspolitik, ja, was ist denn eigentlich das Ziel? Dann am Schluss steht da nach wie vor eigentlich nur das Wirtschaftswachstum. Und warum Wirtschaftswachstum? Weil man sich davon verspricht, nicht, dass man dann eben insgesamt mehr materiellen Wohlstand hat am Schluss und dass sich das irgendwie positiv dann auswirken wird auf die Bürger eines Landes. Allerdings zeigt es sich, und das ist ja das Thema meines Buches »Die Tretmühlen des Glücks«, dass dann eben dieses Versprechen sich in der Realität nicht einlöst. Nicht die Menschen werden in entwickelten Ländern oder in reichen Ländern wie der Schweiz nicht mehr glücklicher im Durchschnitt durch noch mehr Einkommen. Das heißt, das wird ständig enttäuscht eigentlich. Trotzdem bleibt der Glaube aber daran erhalten, weil dieser Glaube, der ist ganz zentral. Denn wir haben ja sonst keinen Glauben mehr, nicht?
Auch eine Form von Irrationalität, würden Sie sagen?
Ja, es ist eine Form von Irrationalität, beziehungsweise man könnte sagen, das hat auch etwas die Religion abgelöst. Das hat im Übrigen schon Adam Smith beschrieben, der in seinem Buch The Theory of Moral Sentiments beschreibt einen alten Mann, der auf sein Leben zurückblickt, und dann sagt, ja, eigentlich für ein paar wertlose Bequemlichkeiten hätte er sich sein Leben lang jetzt abgerackert, das sei es eigentlich gar nicht wert gewesen. Aber, schreibt dann Adam Smith, es ist gut, dass uns die Natur in dieser Weise täuscht, weil deshalb strengen wir uns ja so an und deshalb werden Häuser gebaut, Projekte verwirklicht und so weiter, findet eben Wirtschaftswachstum statt. Also schon Adam Smith beschreibt das als eine Art Täuschung, eine Täuschung, die aber gut ist, weil es eben dazu führt, dass sich die Menschen dann entsprechend anstrengen.
Ein weiterer Grundglaube, der ganz zentral in diesem System des Kapitalismus eingeschrieben ist, und das wäre jetzt meine dritte These, ist, Letztlich kommt dieses Wirtschaften allen zugute. Auch wenn die Reichen immer reicher werden, dann gibt es immer doch etwas, was für die Armen abfällt. Das heißt, es gibt diesen berühmten Trickle-Down-Effekt, dass irgendwas von oben dann runterfällt bis zu den unteren Schichten. Wenn wir auf die Situation in China blicken, ins Land hinein, dort wo die Armen leben, wenn wir nach Afrika blicken, aber auch wenn wir auf die große Zahl der Arbeitslosen in Europa blicken, dann muss man sagen, diese Illusion besteht eigentlich nicht.
Ja, da geht es natürlich auch um etwas ganz Grundlegendes. Und zwar zunächst einmal, wenn wir jetzt kein Wirtschaftswachstum hätten, dann würde die Wirtschaft einkommensmäßig zu einem Nullsummenspiel werden. Das heißt, wenn irgendjemand mehr Einkommen haben will, muss zwangsläufig jemand anderes auf Einkommen verzichten. Das heißt, die Wirtschaft würde dann wie ein Kuchen, und wenn jemand ein größeres Stück erhält, muss zwangsläufig jemand anderes ein kleineres Stück bekommen. Das würde dann zum Beispiel bedeuten, wenn die Gewinne der Unternehmen steigen sollen, dann müssen die Löhne sinken. Oder es bedeutet, und das ist natürlich heute ganz wichtig in der Schweiz und in anderen entwickelten Ländern, wenn man die Rentenzahlungen an die nicht mehr arbeitende Bevölkerung erhöht, muss zwangsläufig das verfügbare Einkommen sinken der noch arbeitenden Bevölkerung. Oder im globalen Rahmen jetzt würde das eben heißen, nicht, wenn die Entwicklungsländer jetzt auch auf ein höheres Niveau kommen wollen, dann müssten wir etwas hergeben. Und das sind natürlich unangenehme Situationen, die nicht sehr populär sind und werden dann auch von der Politik, wann immer möglichst, tunlichst vermieden. Nicht, solche Verteilungskämpfe sind unangenehm. Und wenn jetzt aber Wachstum stattfindet, nicht, dann können alle etwas haben. Nicht, dann können die Gewinne steigen, gleichzeitig auch die Löhne, die Renten können steigen, gleichzeitig kann das verfügbare Einkommen der arbeitenden Bevölkerung zunehmen. Auf diese Weise werden solche Probleme entschärft. Und jetzt selbst, wenn die Ungleichverteilung etwas zunimmt, nicht, solange immer noch für alle etwas abfällt, ist das nach wie vor die angenehmere Situation, als sozusagen, wenn jetzt man davon ausgehen muss, jetzt müssen wir wirklich Umverteilung machen, weil die mehr haben, die haben eigentlich zu viel und die anderen haben zu wenig. Und diese Umverteilung, die funktioniert auch sozialverträglich sozusagen, solange eben ein Wirtschaftswachstum stattfindet.
Aber die Umverteilung wäre der einzige Weg, und das würde ja heißen, dass der Staat eingreifen würde ins Wirtschaftsleben und sagen würde, eben wir nehmen bei den einen etwas und geben es den anderen. Das wäre eine staatliche Aufgabe und eine Regulation der Wirtschaft. Eigentlich nicht systemkonform.
Nein, es wird natürlich auch gemacht. Es ist ja nicht so, dass wir keine Umverteilung betreiben. Wir betreiben sogar ganz massiv Umverteilung, auch in der heutigen Wirtschaft. Und das war ja immer eigentlich akzeptiert von Anfang an schon. Dieses Problem löst der Markt nicht. Mhm. Nicht. Die Anfangsverteilung sozusagen, die ist irgendwie gegeben. Und aus diesem Grund, weil es eben Menschen gibt, die in diesen Wirtschaftsprozess eintreten, ohne eigenes Vermögen zum Beispiel, ohne entsprechende Möglichkeiten, auch weil sie vielleicht nicht gesundheitlich mithalten können, da braucht es dann eine gewisse Umverteilung, damit auch diese Menschen überleben können. Das war eigentlich von Anfang an akzeptiert, selbst bei Adam Smith. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie viel Umverteilung macht man? Und da stehen sich nun eigentlich zwei Dinge sozusagen entgegen. Menschen leben weder sehr gerne in einer ganz gleichverteilten Welt, noch in einer sehr ungleichverteilten Welt. Mhm. Eine Gleichverteilung, das hatten wir mehr oder weniger in der Zeit des Kommunismus. Da sollten alle gleich viel bekommen. Das schätzt man aber nicht, weil es sich dort überhaupt nicht mehr lohnt, sich irgendwie anzustrengen. Also man wird nicht belohnt, sobald man irgendwie etwas mehr hat, wird das einem wieder weggenommen. Dann nimmt man dem Menschen jeden Anreiz, irgendwie nach oben zu kommen. Was natürlich nicht zu seinem Glück oder zu seiner Zufriedenheit beiträgt. Menschen waren relativ unzufrieden in dieser Zeit des Kommunismus. Auf der anderen Seite schätzt man es aber auch nicht, wenn es große Einkommensunterschiede gibt, die auch als unfair empfunden werden, dass ein paar Prozent der Bevölkerung unglaubliche Summen verdient, ohne ersichtliche Leistung dahinter häufig, und der Rest sich abrackert und trotzdem auf keinen grünen Zweig kommt.
Working Poor zum Beispiel.
Genau, das ist natürlich auch nicht etwas, was die Menschen zufrieden macht. Und das Optimum, das liegt irgendwo dazwischen. Nicht? Man muss eine gewisse Umverteilung betreiben, damit das nicht überbordet. Auf der anderen Seite darf man aber auch nicht den Anreiz nehmen, dass es sich eben lohnt, weiterhin anzustrengen und dass der Einzelne die Möglichkeit hat, doch etwas zu erreichen im Leben.
Nun haben wir aber genau in diesem Punkt dieser Ungleichheit bzw. dieser Frage der Umverteilung doch den Eindruck, dass man sich zu diesem Thema ja nicht mehr sehr profiliert äußern möchte in der Politik. Also das aktive Umverteilen von Reichtum, zum Beispiel die Besteuerung von sehr reichen Personen, eine Vermögenssteuer beispielsweise oder eine Erbschaftssteuer für sehr hohe Erbschaften. Ich denke da auch an die Diskussionen in den USA, die Auseinandersetzungen zwischen Republikanern und Demokraten um diese Frage. Das ist ja in keiner Weise unbestritten, wie weit man da gehen kann. Und ich glaube, da stören sich doch sehr viele Bürgerinnen und Bürger darüber, dass man da nicht aktiver wird.
Ja, das hat natürlich auch wieder mit verschiedenen Dingen zu tun. Zunächst mal, warum sind überhaupt diese Gehälter von Top-Managern, vor allem diese Bonuszahlungen, warum sind die überhaupt so explodiert? Da geht es eigentlich um eine Art Marktversagen innerhalb der Unternehmen selbst. Und zwar haben wir da folgendes Problem, dass große Unternehmen, die sind ja eigentlich intern meistens auch Planwirtschaften, also da gibt es keinen Markt, die agieren zwar nach außen auf dem Markt, also muss man das irgendwie organisieren, die Organisation, also den Aufbau einer solchen Firma. Und nun sind das typischerweise Aktiengesellschaften. Und da wären ja eigentlich die Aktionäre, die Besitzer, die auch zu sagen haben, wie dieses Unternehmen organisiert sein soll, wie es sich entwickeln soll. De facto haben aber die Aktionäre eigentlich nichts zu sagen, wenn es sich nicht um Großaktionäre handelt, die tatsächlich Einfluss haben. Und das heißt, es hat sich so eine neue Macht gebildet innerhalb der Unternehmen selbst. Und die besteht eben einerseits aus Topmanagern, dann aus Verwaltungsräten, dann noch aus Beratern. Und da ist es nun so, wenn der eine mehr verdient, profitiert auch der andere davon. Und so hat sich das in die Höhe geschaukelt, ohne dass diejenigen, die eigentlich das kontrollieren sollten, also die Aktienbesitzer dazu etwas zu sagen hätten. Nicht? Das geht sogar auf Kosten der Aktionäre dann zum Teil. Also hier geht es dann eigentlich darum, dass man ein gewisses Marktversagen hier korrigiert, dass das eben nicht immer weiter nach oben ausscheren kann. Und das kann man zum Beispiel machen, indem man sagt, derjenige, der am besten verdient in einer Firma, soll nicht mehr als ein bestimmtes Vielfachen dessen verdienen, der am schlechtesten verdient. Eine solche Bestimmung, die gab es schon im 19. Jahrhundert bei dem Banker John Pierpont Morgan, der ja dann die Bank Morgan & Stanley gegründet hat. Also schon damals hatte man dieses Problem und hat gesehen, man muss hier eine gewisse Regelung treffen. Wie immer dieses Verhältnis dann aussehen kann, ob das 1:20 ist oder etwas, ist jetzt egal, aber es braucht hier eine bestimmte Beschränkung. Und dann gibt es noch einen zweiten Aspekt, der das auch sehr fördert, und das ist der Wettbewerb unter den Gemeinden, zum Beispiel in der Schweiz. Nicht? Man möchte als Gemeinde möglichst viel Geld einnehmen, gute Finanzen haben, und damit setzt natürlich eine richtige Jagd ein, sozusagen auf gut verdienende Mitbürger, und die möchte man anziehen. Und wie zieht man die an? Ja, indem man natürlich sich möglichst sexy darstellt. Und eine Gemeinde, die sexy ist, ist natürlich eine, die geringe Steuern verlangt, nicht? Also da gibt's auch durch diesen Wettbewerb auch der Gemeinden, der Kantone untereinander einen gewissen Tendenz dazu, dann eben diese Umverteilung möglichst gering zu machen.
Aber das Beispiel des Bankers Morgan aus dem 19. Jahrhundert, der ja aus eigener Einsicht ein Verhältnis zwischen den Top-Verdienenden und den am wenigsten Verdienenden in seiner Firma aufgezeigt hat, das zeigt ja, zu viel Spannung verträgt dieses System nicht, und es sollte eigentlich doch verbindlich in einer Gesellschaft festgelegt werden oder zumindest klar diskutiert werden, wie viel es denn eigentlich verträgt.
Ja, genau, das ist...
Weil sonst haben wir ja wieder die Situation, dass man das Gefühl hat, denen da oben kann man ja gar nicht vertrauen, die bereichern sich ja maßlos und letztlich dann auch auf unsere Kosten.
Ja, das ist richtig, nicht? Dieses Vertrauen ist natürlich hier auch zum Teil erschüttert und das ist natürlich, hängt auch wieder damit zusammen, dass ja die Moral ist auch etwas Konjunkturanfälliges, nicht? Wenn sich natürlich hier gewisse Normen etablieren mit der Zeit, wie viel man verdienen soll oder kann als Topmanager, dann passt man sich mit der Zeit dieser Idee an und hat plötzlich das Gefühl, das sei normal, irgendwie, dass man 10 Millionen im Jahr verdient. Und wenn man natürlich andere sieht, dann in den USA zum Beispiel, die noch mehr haben, ja, dann hat man sogar das Gefühl, man sei eigentlich noch schlecht bezahlt mit diesem Gehalt. Und was man tatsächlich damit dann macht, das ist völlig nebensächlich, nicht? Man könnte wahrscheinlich einem Teil dieser Leute das Geld heimlich wieder entfernen von ihrem Bankkonto. Das würden sie nicht einmal merken. Es geht eben darum, wie viel man im Vergleich zu anderen hat. Und da ist auch eine gewisse Schizophrenie, nicht? Das können wir zum Beispiel sehen, wenn wir jeweils in der Schweiz am Samstag die NZZ lesen, dann gibt es da diese Rubrik 33 Fragen, nicht, wo jeweils eine Führungskraft 33 Fragen beantworten soll. Und wenn man das liest, da hat man wirklich das Gefühl, also in der Schweiz gibt es nur ganz tolle, fantastische Menschen auf den Führungsetagen, die alle unheimlich motiviert sind, sich unermüdlich dafür einzusetzen, dass es uns alles in Zukunft noch etwas besser geht. Nicht, die arbeiten alle sehr viel, 12 Stunden. Pro Tag, so im Durchschnitt. Dann gibt es einen richtigen Wettbewerb, wer noch weniger schläft als der andere. Also eine Schweizer Führungskraft braucht nicht mehr als 3 oder 4 Stunden pro Nacht. Das ist so der Benchmark.
Mehr Mails beantwortet pro Tag
auch,
und so weiter.
Genau. Ja. Mhm. Nicht? Also das sieht alles großartig aus. Wirklich, da haben wir das Gefühl, wir können wirklich vertrauen unseren Top-Managern. Dann genau die gleichen Leute wollen aber auf der anderen Seite dann möglichst hohe Bonuszahlungen haben. Das heißt, in Wirklichkeit trauen sie sich diese Motivation, die da nach außen so dargestellt wird, gar nicht zu und müssen offenbar über ein Zuckerbrot, also über entsprechende Bonuszahlungen, motiviert werden. Sonst hätten wir diese ganzen Probleme nicht. Also da ist auch eine große Schizophrenie vorhanden in der Darstellung, dass man nach außen so tut, als ob man das alles macht, weil man Freude hat an der Arbeit, weil man gerne Verantwortung übernimmt, weil man einen Beitrag leisten möchte. In Wirklichkeit gibt es dann eben die andere Seite, dass man die Dinge dann doch nur macht, wenn man entsprechend einen hohen Bonus bekommt.
Man braucht diesen Kick.
Genau, und das hat natürlich, nicht diese Schizophrenie, ist natürlich zum Teil offensichtlich heute und das trägt auch nicht zum Vertrauen bei.
Wir kehren immer wieder auf diesen Begriff zurück. Matthias Binswanger heute Abend, an diesem Freitagabend in der Passage 2. In meiner nächsten These würde ich sagen, ein Stück Vertrauensverlust ist auch deshalb begründet, weil wir es mit einer Wirtschaft auf Pump zu tun haben. Viele Menschen, insbesondere in den USA, ganz individuell, leben auf Pump. Aber auch Staaten leben auf Pump, Banken leben auf Pump, viele Unternehmen leben auf Pump, Großunternehmen leben auf Pump. Und diese Schuldenwirtschaft bzw. diese Pumpwirtschaft ist letztlich dafür verantwortlich, dass immer wieder diese Spekulationsblasen platzen und dass wir es eigentlich mit einem hochrisikobehafteten System zu tun haben. Und dieses System müsste eigentlich korrigiert werden.
Ja, damit kommen wir auf einen ganz wesentlichen Punkt, weil es ist nicht nur so, dass jetzt Staaten auf Pump leben oder einzelne Bürger. Die Wirtschaft als Ganzes lebt auf Pump, aber das ist normal in einer wachsenden Wirtschaft, nicht? Und das ermöglicht überhaupt erst eine wachsende Wirtschaft, weil seit wir dieses Wirtschaftswachstum haben, das heißt seit etwa 200, 300 Jahren, vorher sind Wirtschaften über lange Zeit eigentlich nicht gewachsen. Das wurde erst ermöglicht dadurch, dass der Boden als begrenzter Faktor abgelöst wurde durch das Kapital, durch Maschinen, Anlagen, die eben menschengemacht sind. Und seit das so ist, muss man ja immer zuerst eigentlich Geld ausgeben, damit man dann später einmal Geld einnimmt. Der Investitionsprozess ist so, dass man zunächst mal investiert, man muss Geld ausgeben, macht eigentlich zunächst mal einen Verlust und erst in einer späteren Phase kommen dann die entsprechenden Einnahmen und man macht dann diesen Gewinn. Und wenn jetzt eine Wirtschaft wächst, dann heißt das, es muss ständig mehr Geld auch investiert werden. Und das ist eben möglich, indem auch neues Geld geschaffen wird über Bankkredite. Und das heißt, eine solche Wirtschaft, die wächst, nicht die lebt eigentlich permanent auf Pump. Das funktioniert aber bestens, solange dieses Wachstum dann auch tatsächlich eintritt und stattfindet. Das heißt, wenn das Geld produktiv verwendet wird, dazu verwendet wird, dass man weitere Anlagen errichtet, Maschinen kauft, mehr produziert, dann steht ja diese Mehr an Geld, auch ein Mehr an Gütern und Dienstleistungen gegenüber, die produziert werden. Und solange das der Fall ist, funktioniert dieser Prozess. Jetzt ist
wenn,
es aber so.
Man
jetzt,
muss vielleicht auch sagen, wenn alle an dieses Wachstum glauben, oder? Das
richtig.
Ist ja der Punkt, oder?
Wenn alle daran glauben, beziehungsweise es reicht auch, wenn 95% daran glauben, also eine Mehrheit daran glaubt. Und das ist ja auch der Fall. Nicht? Wir glauben ja weiterhin an dieses Wachstum. Sonst würden wir zum Beispiel auch unserem Geld gar nicht mehr trauen. Wir trauen aber nach wie vor unserem Geld, auch eben deshalb, weil wir wissen, es ist irgendwie gedeckt durch dieses Versprechen, dass man dann in Zukunft produktiv etwas macht. Ja, und jetzt ist es aber so, dass natürlich der Staat hier zu einem Teil diese Bedingungen bestimmt, wie leicht man eben auf Pump leben kann oder nicht, weil ja der Staat in einer modernen Wirtschaft über die Zentralbanken diese Bedingungen festlegt, auch über den Zinssatz, nicht, den dann eben Banken bezahlen müssen, damit sie zusätzliche Reserven bekommen von einer Zentralbank. Und wenn das natürlich zu leicht gemacht wird in gewissen Zeiten, dann überbordet dieses ganze System, dann wird immer mehr Geld investiert. Aber, und das ist nun das Problem, zu einem großen Teil fließt dieses Geld jetzt nicht mehr in die Realwirtschaft, indem man eben zusätzliches Kapital aufbaut über Maschinen und Anlagen, sondern es gibt dann zwei Möglichkeiten, was stattdessen noch gemacht werden kann. Einerseits, indem man einfach bereits bestehende Güter und Dienstleistungen kauft, also Konsumkredite zum Beispiel. Das ist vor allem in den USA der Fall, wo man eben auch viele Kredite vergibt an Konsumenten, die gar nicht produktiv verwendet werden. Und das ist das, was eigentlich zunehmend wichtig wird und heute dominiert. Dieses zusätzlich geschaffene Geld über Kredite fließt gar nicht mehr in die Realwirtschaft, sondern stattdessen auf die Finanzmärkte und sorgt dann für Inflation auf den Finanzmärkten statt in der Realwirtschaft. Nur diese Inflation auf den Finanzmärkten, die ist natürlich wesentlich angenehmer für diejenigen, die davon betroffen sind. Das heißt zum Beispiel, dass die Aktienkurse steigen. Nicht derjenige, der dann Aktien hat, wird dann immer reicher. Wenn da immer mehr Geld fließt in die Finanzmärkte, werden immer mehr Aktien nachgefragt, die Kurse steigen. Und genau das führt dann zu diesen spekulativen Blasen. Das heißt, dass die Kredite fließen dann eben in den Finanzsektor. Das sieht man dann in der Realwirtschaft gar nicht mehr. Da gibt es gar keine Inflation. Das ist das, was wir in den letzten Jahren beobachten. Eine starke Zunahme eigentlich der Geldmenge. Nicht? Aber das sehen wir gar nicht in der Realwirtschaft. Wir sehen es dann eben vor allem auf den Finanzmärkten. Und dort liegt dann das Problem.
Das heißt, wenn ich Ihnen zuhöre, Matthias Binswanger, zurück zur Realwirtschaft wäre eigentlich die Devise, verhindern, dass das Geld immer in diese Finanzderivate und wie sie alle heißen, fließen, Spekulationen auf die Zukunft, nicht mal auf real sich manifestierende Gewinne, sondern auf wirklich erwartete Gewinne, sondern dass man das Geld wieder zurückkehrt dorthin, wo es eigentlich produktiv eingesetzt werden kann, nämlich
ja,
in die Realwirtschaft.
Ja, das würde man sich zunächst mal so vorstellen. Es gibt aber ein anderes Problem. Die Realwirtschaft reicht eigentlich gar nicht mehr in ihrer Dimension für dieses ganze Geld, das wir heute haben oder für die Menge des Geldes, welches wir investieren sollten. Und wenn jetzt das Geld alles in die Realwirtschaft fließen würde, das wäre auch sehr problematisch, gerade auch im Hinblick auf die Nachhaltigkeit. Nicht? Da würden wir sozusagen den letzten Teil unserer Erde jetzt auch noch entwickeln und entsprechend noch weiter produzieren. Und das Problem ist ja auf der anderen Seite, dass eben gerade in Industrieländern wie der Schweiz auch viele Märkte gesättigt sind. Es gibt da gar nicht mehr so viele produktive Investitionsmöglichkeiten und dann sucht man sich eben weitere Investitionsmöglichkeiten, die auch einfacher und kurzfristiger zu verwirklichen sind. Und da bieten sich dann immer wieder die Finanzmärkte an, indem man immer neue Dinge, neue Finanzinnovationen hat. Und solange man die nicht so genau durchschaut am Anfang, solange man sich da etwas davon verspricht, funktioniert das dann auch meistens über ein paar Jahre.
Aber wie das Weltall sich ja ausdehnt und irgendwann mal wieder in sich zusammenfallen wird, wird das ja wohl auch mit all diesen Finanzinstituten beziehungsweise mit all diesen Finanzkonstruktionen auch der Fall sein.
Ja,
unendlich ausdehnen lässt sich das ja wohl nicht.
Ja, und das hängt dann natürlich mit dem Problem zusammen, dass wir nach wie vor eigentlich als Ziel haben, selbst in so reichen Ländern wie der Schweiz, ein möglichst hohes Wirtschaftswachstum. Und dieses Ziel, das lässt sich eben dann nur erreichen, indem man eben auf Teufel komm raus ständig neue profitable Investitionsmöglichkeiten sucht. Und damit ist eigentlich auch ein gewisser Anreiz schon gegeben, dass man auch solche hohen Risiken dann eingeht, für die man dann zeitlich verzögert, meistens einige Jahre später die Quittung bezahlt, indem man eben zum Beispiel, wenn wir die jüngste Hypothekarkrise anschaut, Kredite vergibt an Kunden, die nicht kreditwürdig sind, ganz offensichtlich, hat sich ausgezahlt über kurze Zeit, Banken haben viel Geld verdient damit, auch andere, Investoren zum Teil, aber irgendwann rächt sich das dann, das Ganze bricht zusammen und wir haben eine Finanzkrise, die sich dann auch auswirkt in der realen Wirtschaft. Oder wenn wir jetzt die Euro-Krise anschauen, den Euro-Raum, da wurde es einem nicht kreditwürdigen Land wie Griechenland ermöglicht, sozusagen mitzuprofitieren als Trittbrettfahrer von dieser Währung, dem Euro, und sich zu Konditionen zu verschulden, die eigentlich diesem Land gar nicht entsprochen haben. Das heißt, zu sehr günstigen Zinsen, die das Risiko gar nicht wiedergespiegelt haben. Und ist klar, da haben die sich dann natürlich bedient und ein paar Jahre auch sehr gut gelebt. Und das heißt, das sind alles Möglichkeiten, die man geschaffen hat oder schafft, weil man ständig eigentlich dieses Wachstum aufrechterhalten möchte. Und das ist aber gefährlich. Und wir müssen wahrscheinlich auch etwas abkommen in Zukunft von diesem Ziel, immer ein maximales Wachstum zu wollen. Wir würden eben wahrscheinlich besser leben oder es würde den Menschen besser gehen in einer Wirtschaft, die zwar weiterhin wächst, aber nicht immer mit maximalen Raten, die etwas gemächlicher wächst. Auf der anderen Seite würden wir aber dann nicht mehr so hohe Risiken eingehen. Wir hätten nicht mehr diese starken Schwankungen von Booms und dann wieder Krisen. Das überlegt man sich zum Teil heute, das wird diskutiert, hat sich aber noch nicht ausgewirkt in der tatsächlichen Wirtschaftspolitik.
Das wäre auch meine These gewesen, die ich jetzt vorgelegt hätte, Matthias Binswanger. Es braucht tatsächlich eine gesellschaftliche Diskussion über die Frage, wie viel Wachstum wollen wir denn eigentlich, beziehungsweise auch zur Frage, wie viel Nachhaltigkeit wollen wir, Nachhaltigkeit auch verstanden im Sinne einer risikoverminderten Wirtschaft, einer Wirtschaft, die eben ein Stück weit vielleicht vorhersehbarer ist und nicht mehr so risikobehafteter ist. Diese gesellschaftliche Diskussion, das wäre meine These, muss jetzt geführt werden, weil diese hochrisikokapitalistische Wirtschaftsweise, die wir bis jetzt in den letzten 20 Jahren serviert bekommen haben, vielleicht an sein Ende kommt.
Ja, das müssen wir uns tatsächlich überlegen. Und es ist ja auch so, wenn dieses Wirtschaftswachstum, das wir haben, im Durchschnitt gar nichts dazu beiträgt, dass die Menschen in einem Land irgendwie glücklicher oder zufriedener werden.
Das sind die Ergebnisse der Glücksforschung.
Ja, und das ist auch dargestellt in meinem Buch, da die Tretmühlen des Glücks. Dann hat dieses Wirtschaftswachstum auch ökonomisch keinen eigentlichen Sinn mehr, weil im Zentrum der ökonomischen Theorie auch, da steht ja nicht das Einkommen, dass man ein möglichst hohes Einkommen haben möchte. Da geht es um etwas anderes.
Und es geht auch nicht um Wachstum per se.
Ja, es geht in der ökonomischen Theorie, spricht man hier von Nutzen und der sogenannten Nutzenmaximierung. Nicht Haushalte maximieren ihren Nutzen. Und wenn wir das etwas übertragen, so in die Alltagssprache, heißt das, Menschen versuchen optimal ihre Bedürfnisse zu befriedigen, das zu tun, was sie glücklich zufrieden macht. Nicht, das wäre eigentlich auch das Ziel des ganzen ökonomischen Prozesses. Und wenn jetzt das eben nicht mehr mit dem Einkommen korreliert, nicht, dann muss man das schon aus rein ökonomischen Gründen hinterfragen. Und jetzt wissen wir natürlich, auf der einen Seite haben Menschen natürlich durchaus gerne Wachstum. Das macht schon Freude, wenn es immer etwas mehr wird. Auch wenn es sich dann langfristig nicht so auswirkt, dass die Menschen im Durchschnitt glücklicher werden. Aber es entschärft unmittelbare Probleme wie den Verteilungskampf. Nicht aus diesem Grund hat man dann kurzfristig doch gerne Wachstum. Auf der anderen Seite wollen Menschen aber auch Stabilität. Und diese Stabilität wird nun konstant eigentlich dadurch gefährdet, dass wir immer maximal mit maximalen Raten zu wachsen versuchen. Und das andere Problem, das Nachhaltigkeitsproblem. Nicht? Auch dort sorgt das Wachstum teilweise für Probleme.
Sie meinen jetzt auch das ökologische Problem.
Ja, richtig. Genau. Und da gibt es dann auch durchaus Synergieeffekte, wie man zum Beispiel nachhaltiger leben könnte und gleichzeitig auch ein zufriedeneres Leben führen könnte. Zum Beispiel zeigen Studien, dass eigentlich die Zufriedenheit der Menschen im Alltag damit zusammenhängt, wie lange man pendelt zur Arbeit. Es ist tendenziell so, je weniger lange man pendelt zur Arbeit, also je kürzer diese Wege sind, umso zufriedener sind die Menschen. Gleichzeitig würde weniger pendeln, aber auch die Umwelt entlasten. Das wäre ein Beitrag zur Nachhaltigkeit. Also hier gibt es durchaus Synergieeffekte, die eben dann beide auch damit zu tun haben, dass wir nicht mehr jetzt ein maximales Wachstum anstreben, weil maximales Wachstum würde oder bedeutet längerfristig auch maximale Pendlerwege. Denn wir wissen umgekehrt wiederum, dass die Zeit, die man aufwendet fürs Pendeln, die nimmt tendenziell zu mit dem Einkommen. Mhm. Ist auch nicht so erstaunlich, nicht je höher das Einkommen ist, umso eher hat man ein Haus im Grünen, ein Einfamilienhaus. Das liegt dann wieder weiter weg vom Arbeitsplatz. Nicht, da führt Wachstum gerade dazu, dass wir eigentlich die Tätigkeit, die uns am wenigsten glücklich macht, dass wir die dann immer mehr ausbauen und umgekehrt dann immer weniger Zeit haben für Dinge, die sehr stark zu unserem Glück beitragen. Das ist zum Beispiel das Sozialleben, zum Beispiel geselliges Beisammensein mit Freunden. Das ist etwas, was ganz wesentlich ist für ein glückliches Leben. Das ist aber der Aspekt, der dann gerade leidet.
Aber das sind ja jetzt andere Werthaltungen, Matthias Binswanger, die eigentlich mit diesem Bruttoinlandprodukt, das als Maxime für Wachstum immer wieder vorangestellt wird, nicht mehr so viel zu tun hat. Das wird ja da auch nicht abgebildet. Das heißt, wir müssen auch aus der ökonomischen Sicht und vielleicht aus der ökonomischen Theorie eine andere Form von Nutzenoptimierungsberechnung, sage ich jetzt mal, erfinden, um so etwas wie Glück, Zufriedenheit und so weiter in die nationale Buchhaltung hineinzunehmen.
Ja, das Problem ist natürlich das, nicht nur in der Ökonomie, sondern ganz grundsätzlich, dass die Dinge, die wirklich wichtig sind, die lassen sich meistens schlecht messen. Und die Dinge, die wirklich die nicht so wichtig sind, die lassen sich relativ gut messen. Das heißt, warum haben wir so gerne das Bruttoinlandprodukt? Ja, auch deshalb, weil es relativ gut messbar ist. Und warum ist es eben schwierig, mit Dingen wie Glück oder Zufriedenheit zu operieren? Ja, das sind vage Begriffe. Wir können das nicht objektiv messen. Also es gibt keine Messgeräte, an welche man Menschen anschließen kann und die dann irgendeinen objektiven Glückswert anzeigen. Man muss da die Menschen befragen und das ist immer etwas vage. Und heute will man ja alles mit Zahlen belegt haben. Und das ist mit ein Grund auch, warum man so stark an dem Bruttoinlandprodukt als Maß festhält. Weil das dient dann natürlich auch der Politik als Leistungsausweis. Wenn man sagen kann, ja, in diesem Jahr sind wir mit 2,5% gewachsen, letztes Jahr waren es nur 1,5%, dann ist das ein Leistungsausweis. Wenn ich aber sage, ja, Umfragen zeigen, dass Menschen hier etwas zufriedener geworden sind, dann ist das viel zu vage, nicht? Dann wird das sofort angezweifelt und das könnte auch anders sein. Kommt eine andere Umfrage, die das Gegenteil beweist. Und aus diesem Grund nicht, haben wir eben auch so stark dieses Bruttoinlandprodukt nach wie vor als zentrales Maß. Und ich würde anders sagen, wir müssen auch davon abkommen, von dieser Idee, dass wir alles exakt messen können und sollen. Wir müssen damit leben, dass wir gewisse wichtige Dinge nicht exakt messen können. Wir sollen das durchaus ergänzen, das Bruttoinlandprodukt, um weitere Indikatoren, die etwas aussagen zu Glück, Zufriedenheit und zu weiteren Lebensumständen, die wichtig sind. aber es gibt nicht den einen alternativen Indikator zum Bruttoinlandprodukt.
Aber wäre denn aus der Sicht des Ökonomen eine Transformation des heutigen wirtschaftsmaximierten Wirtschaftens in ein wirtschaftsreduziertes Wirtschaften überhaupt denkbar? Sie haben vorhin diese riesige Geldmenge angesprochen, die da momentan auf den Märkten herumgeschoben wird. Irgendwie müsste das ja, ich sage es ein bisschen zugespitzt, schrumpfen.
Ja, und mit Schrumpfen haben wir natürlich Probleme. Nicht diese Wirtschaft funktioniert gut, wenn sie wächst, aber nicht, wenn sie schrumpft. Auf der anderen Seite...
Da kommen ja so Worte wie Deflation und ja. Das sind ja Schreckensgespenster.
Ja, das sind Schreckensgespenster, auch deshalb, weil wir jetzt natürlich eine Geschichte haben von etwa 200 Jahren in Ländern wie den USA, wo man eigentlich permanentes Wachstum hatte. Das heißt nicht, dass wir in jedem Jahr immer Wachstum hatten. Es gab große Krisen dazwischen, aber die haben nie den langfristigen Glauben, dass es nachher wieder aufwärts geht, erschüttert, zu Recht, weil es ging ja dann auch immer wieder aufwärts nach jeder Krise. Also langfristig sind wir vollkommen auf dieses Wachstum heute eingestellt und unsere ganze Wirtschaft ist so organisiert, dass sie eben auch wächst. Aber es ist nun genau so, dass man dieses Ziel dadurch gefährdet, dass man so stark übertreibt. Nicht eigentlich diejenigen gefährden dieses Wachstum langfristig, die eben kurzfristig gerade mit diesem Wachstum übertreiben und hier noch mehr Profite machen wollen und Gewinne durch Möglichkeiten, die, wie gesagt, real nicht mehr gerechtfertigt sind. Und aus diesem Grund ist es natürlich so, dass inzwischen so viel Kapital vorhanden ist, Geldkapital, das eigentlich in Ländern, eben wie der Schweiz und anderen entwickelten Ländern, eigentlich in keinem vernünftigen Verhältnis mehr steht zur Realwirtschaft. Und da ist es dann tatsächlich schwierig, abzukommen von diesem Wachstum. Aber man muss sich hier natürlich ein paar grundlegendere Dinge überlegen, nicht? Solange man natürlich Aktiengesellschaften haben, oder sagen wir die haben, deren Ziel darin besteht, möglichst viel Shareholder Value zu schaffen, also möglichst viel Gewinne, weil der Wert einer Aktie ergibt sich ja aus den erwarteten zukünftigen Gewinnen, also muss eine Aktiengesellschaft möglichst hohe Gewinnerwartungen generieren, solange ist das quasi institutionell schon in der Wirtschaft selbst angelegt. Da kommen wir sicher nicht weg von dieser Tendenz, nicht? Da muss man sich zum Beispiel dann überlegen, ist das nach wie vor die richtige Art, wie Unternehmen organisiert sind.
Das heißt, man müsste über Alternativen sprechen, zum Beispiel über Genossenschaften und andere
Formen. Richtig, nicht? Das heißt jetzt nicht, dass Genossenschaften das Gelbe vom Ei sind, in jedem Fall. Die haben auch ihre Probleme, aber es gibt hier Freiräume, die in einer Aktiengesellschaft nicht vorhanden sind. Genauso auch bei kleinen Unternehmen. Nicht? Bei einem kleinen Unternehmen kann der Unternehmer, der Besitzer sagen, so, das reicht jetzt eigentlich, wir wollen jetzt nicht weiter expandieren. Das geht. In einer Aktiengesellschaft kann man das praktisch nicht sagen.
Meine allerletzte These, Matthias Binswanger, die Zeit läuft uns davon, wäre, es braucht eine gesellschaftliche Diskussion, es braucht eine gesellschaftliche Diskussion über all diese Fragen, die wir jetzt diskutiert haben, über Wachstum, über Nachhaltigkeit, auch über das Glück in der Wirtschaft und über den Sinn des Wirtschaftens überhaupt. Und wir müssen in einer gesellschaftlichen und auch politischen Diskussion aus dem vorhandenen Sachzwangdenken herauskommen.
Das ist richtig. Uns wird heute tendenziell alles als ein Sachzwang präsentiert. Nicht? Wir müssen wachsen, weil sonst geraten wir ins Hintertreffen. Man muss und man muss. Aber wenn man das einmal genau anschaut, viele dieser Dinge, dann muss man das eigentlich gar nicht, nicht. Man muss gar nicht immer alles, weil das sind Sachzwänge, die wir selber geschaffen haben über unser System. Dieses System ist aber menschengemacht, die Institutionen, die dort agieren, sind menschengemacht und die kann man auch wieder ändern. Und die waren über lange Zeit jetzt optimal, über eine lange Zeit war dieses Wirtschaftswachstum auch sinnvoll, kann man sagen. Das hat auch einem sehr großen Teil der Bevölkerung einen Wohlstand ermöglicht, der vorher nie vorhanden war. Also ich möchte dieses Wachstum gar nicht generell schlecht machen. Aber jetzt stoßen wir hier an gewisse Grenzen und was vielleicht jetzt eben 100 Jahre, 200 Jahre optimal war, ist in Zukunft nicht mehr optimal. Nicht? Man muss dann umdenken, sich anpassen Und das sind natürlich immer schwierige Prozesse, weil wenn man etwas so lang gewohnt war, dann kommt man nicht so leicht davon weg.
Zurück zu was oder hin zu was, Matthias Binswanger?
Wir müssen etwas Neues finden. Wir können gar nicht zurück zu irgendetwas, sondern wir müssen der Situation umgehen, die wir heute haben. Und das ist kein Zurück zu irgendetwas. Wir müssen schauen, wie wir in einer hochentwickelten Welt, die auch globalisiert ist, wie wir dort einigermaßen vernünftig in einer Welt leben können, die eben natürlich begrenzt ist. Und das ist eigentlich der grundlegende Widerspruch, ein Wachstum, das unendlich ist, das immer weitergehen soll, auf der anderen Seite aber eine Welt, die endlich ist. Und das ist ein permanenter Widerspruch, mit dem man irgendwie sinnvoll umgehen muss.
Das heißt auch, Sie haben keine Theorie hier an diesem Abend, die Sie hier einfach vorlegen können.
Nein, es gibt kein Patentrezept, es gibt aber durchaus Ideen oder Dinge, wo man ansetzen muss. Ich habe es schon gesagt, man muss ansetzen zum Beispiel bei der Organisation von Unternehmen, wie die organisiert sind. Das ist sicher eine Idee. Man muss ansetzen bei den Banken, bei der Art, wie eben Banken überwacht werden, reguliert werden. Man muss ansetzen bei den Bonuszahlungen, Gehältern von Top-Managern, dass man nicht falsche Anreize setzt, dass man nur auf den kurzfristigen Gewinn schaut und so weiter. Nicht? Man muss eben an verschiedenen Stellen hier Maßnahmen ergreifen.
Damit dieser Kapitalismus überhaupt noch überleben kann. Danke, Matthias Binswanger.